weil ich dann erkannt habe, wie tief ich in eine Falle fiel, aus der es kein Entkommen gab. Prompt war ich amerikanische Agentin. Das hat man an die tschechische Militärmission gemeldet und zurückkam in Abwesenheit zu 10 Jahren Straflager verurteilt.
Ihr hört eine neue Folge Geschichte ganz persönlich, ein Podcast der Zeitzeugenbörse Berlin. Unser heutiger Gast ist Drahomira Bukowiecki. Sie ist Jahrgang 1933 und wurde in der ehemaligen Tschechoslowakei geboren. Nach dem Münchner Abkommen und der darauffolgenden sogenannten Zerschlagung der Resttschechei durch Nazi-Deutschland lebte Drahomira ab 1939 unter deutscher Besatzung. Ihr jüdischer Vater musste Zwangsarbeit in einer Waffenfabrik leisten, ging dann aber in den slowakischen Widerstand. Als Drahomira 10 Jahre alt war, wurde er ermordet. Doch auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde es für sie nicht leichter. Die Kommunistische Partei hatte nach der Befreiung durch die Sowjetunion die Macht in der Tschechoslowakei übernommen. Damit stand Drahomira nicht nur, weil sie Deutsch sprach, sondern auch wegen ihrer bürgerlichen Herkunft unter Generalverdacht. Später, während ihres Studiums in Prag, schloss sie sich einer verbotenen Dissidentengruppe an, landete im Straflager. Wie sie diese Zeit überstanden hat und wie es schließlich die Flucht nach West-Berlin gelungen ist, hat sie uns, Christine und Jakob, erzählt. Drahomira Bukowiecki, schön, dass Sie bei uns sind.
Danke, ich freue mich auch.
Einige Jahre nach ihrer Geburt wurde der tschechische Teil der Tschechoslowakei von Nazi-Deutschland besetzt, in dem Teil, in dem sie auch wohnten, nur um dann einige Jahre später von der Sowjetunion befreit zu werden. Vielleicht fangen wir einmal an mit ihren Erlebnissen in der Zeit aus der Besetzung Nazi-Deutschlands. Sie waren damals ja noch ziemlich jung. Was haben Sie daran noch für Erinnerungen? Und vielleicht, weil es als Kontext ganz gut ist, um diese verschiedenen Nationalitäten und alles zu verstehen, was war denn Ihre Muttersprache oder Ihre Muttersprachen?
Meine erste Erinnerung ist einer düsteren Natur, also auf Ihre Frage hin. 1938 war zuerst die Annexion Wien. Und da kann ich mich erinnern, dass ich mit meinem Großvater auf unserem, also Bauernhof stand, es ist nicht weit, es sind 60 Kilometer nach Wien, und als Kind eben bewunderte das Feuerwerk. Und einige Zeit später kam mein Vater dazu, der kam vom letzten Besuch in Czernowitz, wo er geboren wurde und seine Familie auch ansässig war. Und mein Großvater sagte ihm: Leopold, schau dir das an. Es scheint, das Großdeutsche Reich wird immer größer. Und ich glaube, als nächstes sind wir dran. Er meinte damit die Tschechoslowakei, was ja auch geschah. Die zweite düstere Geschichte war Münchner Abkommen. Das habe ich halt als Kind empfunden. Sie wissen ja, Kinder in dem Alter, ich war ja 5 oder 6 Jahre alt, sie wissen natürlich nicht, worum es geht, aber sie spüren, ob die Erwachsenen meinetwegen ärgerlich sind oder man spürt die Atmosphäre, die Stimmung.
Und haben Ihre Eltern mit Ihnen darüber geredet bisher?
Nein,
oder gar nicht?
Nein, sie wollten mich in dem Alter, glaube ich, nicht belasten. Ich weiß noch, dass ich bettelte fast, als mein Vater dazu kam, als wir da auf dem Hof standen und sagte: Papa, Papa, schau dir das an, das ist so schön, lass uns mal hinfahren. Ich war oft mit ihm in Wien zu Einkäufen und er hat da irgendwas Geschäftliches gehabt und dachte, Kind, wie ich war, er stoppt mich ins Auto und wir fahren hin. Und er sagte: Nein, nein, mein Mädchen, das ist wohl vorbei. Ich kann es Ihnen nicht erklären, warum es bei mir so im Gedächtnis blieb. Ich habe so etwas vorher nie erlebt. Ich erlebte natürlich als Kind im Dorf, dass da Freunde oder Verwandte starben. Das war sicherlich keine fröhliche Angelegenheit. Aber diese Düsternis, dieses Bedrückende war irgendwie anders. Und dann kam, wie gesagt, München. Und das war auch ein Erlebnis. Ich wurde wach nach dem Münchner Abkommen und hörte, wie mein Vater ins Wohnzimmer ging. Ich schlief nebenan, ich hatte mein Zimmer nebenan. Und meine Mutter hat ihn irgendwie ein bisschen verärgert, dann angesprochen, ja, wo warst du denn überhaupt und wir machen uns Sorgen und dergleichen. Und er sagte mit einer Stimme, die ich bei ihm nicht kannte, die eher, na nicht weinerlich, aber kurz irgendwie, also als ob er aufgeben wollte, sagte, ja, wir haben jetzt alles verloren, wir sind verkauft und verraten. Und er war Offizier bei der tschechoslowakischen Armee, wohl kurz vorher eingezogen, und er hat die Uniform ausgezogen, sagte, die Waffe habe ich schon abgeben müssen. Wir haben unsere Bewaffnung oder unser Waffenarsenal, glaube ich, auch schon verloren. Wir mussten alles aufgeben. Jetzt kommt nur noch der Krieg. Ja, und das war die Stimmung, die bei uns in dem Bauernhaus ein paar Tage anhielt.
Würden Sie einmal zur Einordnung sagen, wo denn dieses Haus stand? Sie sprachen von einem Dorf, in dem Sie aufgewachsen sind.
Ja, das ist unweit, wie gesagt, 60 Kilometer von Wien, Ost-Süd. Die größere Stadt, unsere Stadt, zu der wir, glaube ich, gehörten, hieß damals Lundenburg. Tschechisch hieß sie Břeclav. Das hinter Břeclav, glaube ich, 14 Kilometer war schon die Grenze, dann die österreichische Grenze.
Und Jakob fragte in seinem Intro auch nach den Muttersprachen, vielleicht schon ganz bewusst im Plural, mit denen Sie aufgewachsen sind, damit wir Ihren kulturellen Hintergrund auch ein bisschen einordnen können.
Die Muttersprache war wirklich Tschechisch, Vatersprache muss ich sagen, Deutsch, Großmuttersprache väterlicher Richtung war Polnisch und urgroßmütterliche Sprache in derselben Richtung war Russisch, Ukrainisch und zwischendurch die Aufenthalte in Czernowitz habe ich noch Jiddisch gelernt. Also ich würde sagen, so ein Mischmasch, Kauderwelsch, nennen Sie es, wie Sie wollen, wobei ich sagen muss, dass Deutsch überwog.
Ich würde gerne einmal versuchen, kurz zusammenzufassen, was Sie da 1938 erlebt haben, um dann auch in der Geschichte weiterzugehen. Sie haben 1938 in Czernowitz ein Pogrom miterleben müssen.
Das war der letzte, also den ich erlebt habe.
Ja, als Sie zusammen mit Ihrem Vater Ihre Familie väterlicherseits besuchten.
Ja.
Und Ihr Vater und Sie haben dann fluchtartig Czernowitz verlassen, um zurück in die Tschechoslowakei zu fahren, wo Ihr Vater dann später infolge der nationalsozialistischen antisemitischen Verfolgungen auch inhaftiert und zur Zwangsarbeit verpflichtet wurde.
Ja, genau so ist es.
Und dann, wenn ich das richtig verstanden habe, sich dem tschechoslowakischen Widerstand anschloss, ist das richtig?
Ja, wie viele seiner Kollegen in der Waffenfabrik, muss ich sagen.
Ja, und dann in diesem Zusammenhang auch sein Leben verlor.
Ja.
Das kann man so sagen.
Ja, stimmt. Mhm.
Wann war das?
1943, im Winter, kurz vor Weihnachten. Ich habe seinen Totenschein gesehen und da stand Schlaganfall. Der Kopfschuss. Und das Blut um ihn herum im Schnee war halt nicht vorhanden.
Nach der Hinrichtung, nach der Ermordung Ihres Vaters überschlugen sich auch die Ereignisse.
Ja.
Es waren die letzten Jahre des Krieges.
Ja, ja,
Sie verloren dann infolge eines Bombenangriffes Ihr Wohnhaus.
Oh ja, mehrere.
Mhm. Genau, mussten umziehen.
Wir wurden ausgebombt nach dem, also Entschuldigung, Ende des Krieges, ausgebombt und gleich nach dem Krieg hat man uns gesagt, geht in Sudetenland, da bekommt ihr ein neues Haus. Und mein Stiefvater war Nordböhme. In der Waffenfabrik war er Feinmechaniker und ich weiß nicht, ob Ihnen die Stadt was sagt. Mladá Boleslav, Jung Bungslau. Heute ist dort der Hauptsitz der Škoda-Werke, also der Partner quasi von VW. Und damals war das schon auch eine sehr bekannte Fabrik. Und er ist vor dem Vater geflohen und landete da in der Waffenfabrik. Und so hat er sich, oder meine Mutter und er haben sich da kennengelernt. Und er wollte dann nach dem Krieg zurück in seine Heimat, sprich Nordböhmen, weil er sagte, ich bin kein Mähre und schon gar nicht Südmähre, wo meine Mutter herstammt. Ich will da nicht hin, ich bin kein Bauer, ich bin Feinmechaniker. Und da ist Industrie, da bekommen wir Arbeit und ich kann dann quasi die Familie ernähren. Das war der Hauptgrund, warum wir dann nach Sudetenland gingen.
Ja, ihr Stiefvater war Kommunist.
Wurde Kommunist nach dem Putsch?
Wurde Kommunist erst, ja. Also nicht aus Überzeugung oder?
Doch, absolut.
Und hatte dann die Vorstellung, sie zu einem Proletarierkind zu erziehen. Ja. Das ist ihm aber nicht so ganz gelungen. Woran lag das denn?
Seine Überzeugung oder dass es ihm nicht gelungen ist?
Dass es ihm nicht gelungen ist.
Ich habe immer Probleme gehabt, wenn mir einer vorgeschrieben hat, was ich zu tun beziehungsweise sogar zu denken habe. Da war bei mir Schluss. Also ich hätte, ohne Helden aus mir machen zu wollen, ich war nie ein Held, aber ich hätte wahrscheinlich das mit dem Leben bezahlt, aber ich hätte nicht nachgeben können. Ich hätte mich nicht ertragen können. Verstehen Sie, was ich meine? Andere haben das Glück, dass sie irgendwie das anstecken konnten und sagen, ja Gott, es ist so, man kann es halt nicht ändern. Ich kämpfte wie eine Besinnungslose und das hat mir natürlich immer Gefahren gebracht und Nachteile und sonst was. Insofern denke ich, das war schon in mir. Ich glaube, das war mein Vater. Meine Mutter war eine ganz andere Natur. Und das war dann, fing im Sudetenland, wo ich die Fragen stellte, damals im Alter, heute würde man sagen, Pubertierende oder Teenager, Neudeutsch, wo ich nicht mehr als Kind dachte, wo ich mich fragte, Moment, was stimmt hier nicht? Ich habe die Art, wie man die Deutschen vertrieben hatte, gesehen mit eigenen Augen. Ich habe ein paar Freunden natürlich temporär oder interims, wie auch immer, verloren. Das waren Sudetendeutsche, das waren die einzigen, mit denen ich mich damals in dem ersten Schuljahr im Sudetenland habe unterhalten können. Alle anderen, Verzeihung, war eine Meute, die irgendwelche Dialekte sprach, die werde Tschechisch noch Deutsch noch Russisch. Ich konnte mich nicht unterhalten, ich war absolut isoliert. Also sprach ich mit diesen wenigen Kindern in der Klasse, die dann bis auf meine spätere Freundin Erika alle abgeschoben wurden. Und sie hat mir dann erzählt, ich habe sie gefragt, wo gehen die hin? Und sie sagte, ja, sie müssen nach Deutschland. Und sie hat mir dann einiges erzählt und ich war so schockiert. Und ich habe dann zu Hause gefragt, bitte, Stiefvater, erzähle es mir. Er war halt eher politisch ansprechbar, meine Mutter weniger. Was passiert hier? Die Antwort war, das verstehst du nicht. Natürlich nicht, deshalb fragte ich. Das war die Situation, die mich dann immer tiefer in die rebellische Position brachte. Ich versuchte halt fieberhaft etwas zu verstehen, was eigentlich auch, was unverständlich war. Das war ein Alltag im Sudetenland die ersten paar Monate. Die Ungerechtigkeit. Meine Freundin Erika hatte keine Lebensmittelkarte. Sie waren praktisch zum Hungertod verurteilt.
Frau Bukowiecki, ich würde auch da gerne ein bisschen weitergehen. Es tut mir so leid, dass ich Sie da unterbrechen
Nein,
muss.
Nein, bitte, müssen Sie.
Aber ich habe die Zeit im Blick und wollen ja noch ganz viel von Ihnen eigentlich.
Ja, bitte.
Der Stiefvater wollte Sie zu einem proletarischen Musterkind erziehen. Und zu diesem Plan gehörte auch, Ihnen das Studium, was Sie sich eigentlich wünschten, zu verwehren.
Ja.
Sie sind dann mit dem Ende der Schule in eine Fabrik gekommen, haben dort gearbeitet. Was war das für eine Fabrik?
Das war ehemalige Schaub Lorenz, weiß ich nicht, ob Ihnen was sagt, eine berühmte deutsche Vorkriegsmarke für Radioherstellung. Das waren wunderbare Radios, wir hatten zu Hause selber eine. ein Exemplar davon. Und ich saß da am Fließband neben mir, andere junge Mädchen, aber die waren ganz anders. Die hatten nicht diese Probleme, die ich hatte. Das waren meistens, die kamen aus der Slowakei, aus dem Ort Rožnov. Uns sagt das was ihnen nichts. Da war die zweite große Tesla-Fabrik. Die Fabrik, in der ich arbeitete, hieß auch Tesla. Und sie kamen nach Hohenelbe, weil man die Arbeitskräfte brauchte. Sie waren, sage ich jetzt, verhältnismäßig ungebildet. Und ich meine das niemals verächtlich. Ich beschreibe es. Deshalb hatten sie diese Probleme, die ich hatte, gar nicht. Sie waren lustig und lachten und sprachen einen Dialekt, das ich zwar nicht viel verstand, aber sie waren lieb, nett. Das waren nicht die Probleme. Die Probleme waren, dass ich mir vorgestellt habe, das muss ich fast bis an mein Lebensende machen, also jeden Tag um 6 Uhr anfangen, das heißt um 5 Uhr aufstehen. Das alleine hätte mich umgebracht. Ich war schon als Kind problematisch mit dem Aufstehen. Und dann die 8 Stunden sitzt du da stumpf bis zum Verblöden, nur schiebst du die Dinge weiter. Dann klingt eine Klinge oder was das war, weiß ich nicht mehr, so eine Art kleine Sirene. Das heißt, das war die Pause und so weiter. Und ich habe mir gedacht, da kann ich mein Leben gleich beenden. Nicht, weil ich faul wäre, sondern es ging nicht.
Sie haben dann sehr schnell gemerkt, dass das nichts für Sie ist und dass Sie das nicht weitermachen möchten.
Nicht nur möchten, ich konnte nicht.
Nicht weitermachen konnten. Wie ja. Sind Sie denn dann da wieder rausgekommen?
Ich hatte Glück durch mein, wie soll ich Ihnen sagen, Depression, ja. Ich habe dann immer weniger gegessen, am Ende fast gar nichts. Ich konnte nicht und hatte auch ganz schlimme Albträume und wurde immer schlapper. Und wir hatten da einen Betriebsarzt. Das war etwas, wofür der Sozialismus, muss ich sagen, sehr gut gesorgt hat. Eben aus dem Grund, die brauchten ja die Arbeitskräfte. Und irgendwann mal war so eine halbjährige Untersuchung, glaube ich. Und er sagte, Moment, das gefällt mir nicht und so. Und machen wir eine Röntgenaufnahme. Und dann hat er gesagt, du hast TBC. Sofort raus mit dir. Und ich wurde dann gleich am nächsten Tag in ein Sanatorium, 50 Kilometer von dem Ort entfernt, verfrachtet. Und dort mehrere Monate, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie lange, also richtig gefüttert, muss ich sagen, mit Lebensmitteln, von denen ich vorher nur geträumt habe. Also Butter, Milch, Brot und auch Fleisch und so weiter. Das war damals sehr selten. Wir hatten zwar Lebensmittelkarten, aber das meiste, was die Lebensmittelhändler bekamen, haben sie auf dem schwarzen Markt angeboten. Und für den normalen Verkauf gab es ja fast nichts. Deshalb waren wir alle, ich würde sagen, fast unterernährt. Also das war mein Glück. Ich kam dann genesen zurück und der Direktor selbst höchst kam zu meinem Stiefvater, hat gesagt, Genosse, so und so geht nicht, was Sie sich vorgestellt haben.
Sie durften dann zur Uni oder zur Hochschule?
Zuerst mal an die Technische Hochschule. Man wollte aus mir einen Techniker, einen Ingenieur machen, ohne mich zu fragen. Mhm. Aber ich kam erst mal...
Entschuldigung, wollte das Ihr Vater, Ihr Stiefvater?
Oder nee, das wollte der Direktor der Fabrik, weil sie mich dahin geschickt haben mit der Verpflichtung, ich werde nach dem Studium zurückkommen und halt dem Sozialismus der Fabrik, wem auch immer, dienen.
Verstehe.
Und da dankbar sein für die Bildung, die sie mir haben, zugutekommen lassen. Das war die Geschichte.
Und der Plan ging aber nicht auf, weil Sie vorzeitig von der Hochschule geschmissen wurden?
Ja, durch meine Fragen, wie üblich. Mm.
Und dahinter steckte ein großer politischer Prozess, der sich zu dieser Zeit ereignete. Also wir reden...
Slansky.
Reden von der Zeit Anfang der 50er Jahre.
Ja, das war die brutalste Zeit des Sozialismus, also Stalinismus eigentlich, wenn Sie so wollen.
Wer war denn Slansky?
Das war ein bedeutender, sehr bekannter Mitglied der Kommunistischen Partei, gehörte, würde ich sagen, der Nomenklatura an. Er wurde auserwählt, vermutlich, weil er Jude war. Und das war die Zeit, wo Stalin das in der Sowjetunion praktizierte. Aus heiterem Himmel wurde einer beschuldigt. Und weil er sich die Folter ersparen wollte, hat derjenige zugegeben, er hat das Verbrechen begangen, was hinten und vorne nicht stimmte. Aber der einzige Grund war, sie wollten wirklich die Folter sich ersparen, weil sie wussten, dort sind sie ohnehin. Und auch der Slansky hat dann unter Tränen sich entschuldigt, dass er die kommunistische Partei praktisch verraten hat und dass er bereit ist, sein Leben zu geben als
So war die Situation. Was er auch musste, er wurde dann im Nachgang dieses Prozesses verurteilt hingerichtet.
Ja.
Und
ich kannte seinen Sohn.
Ja, darauf wollten wir hinaus.
Deshalb.
Ja.
Ich habe ihn durch Zufall getroffen. Wir waren damals als Technische Hochschule haben wir einmal so eine Art Zusammentreffen mit der Karls-Universität in Prag. Und hier war das so, dass sich da ein paar Studenten, also von der Philosophischen Fakultät und auch von Literaturwissenschaftler, was eigentlich mein Traum gewesen wäre, kennengelernt. Und das war für mich wie, wenn ein Licht aufgeht. Und wir haben uns dann getroffen ab und zu und einfach nur geredet und wie das halt Studenten machen. Aber als ich dann Idiot irgendwann mal fragte, eben, ja, der Slansky Junior ist nicht da, ist da was passiert? Ich mache mir Sorgen, er hat sich schon so lange nicht gemeldet. Und das war die Bombe, die ich unbewusst habe platzen lassen. Ich wurde dann sofort zu dem Parteisekretär geholt und wurde da behandelt wie, der letzte Dreck. Was mich sehr schockiert hat, er fragte mich bedrohlich, weißt du denn nicht, wer du bist? Das heißt, du bist nur aus unserer Gnade hier, obwohl du Bourgeois bist. Du gehörst ganz anderswohin, eigentlich nicht unter die Lebenden, würde ich sagen. Ja, und ich war schockiert, verunsichert und fragte mich, wer bin ich? Ja, ich wusste es buchstäblich nicht, weil mir wieder vorgeworfen wurde, wer ich bin. Aber wenn ich fragte, war das wie ein Öl ins Feuer zu gießen. Also schwieg ich und wusste nicht. Und ich habe dann gesagt, ja, aber Sie haben doch meine Papiere, Sie wissen doch, wer ich bin. Ja, eben gerade deshalb. Und in meine Naivität, die mich sehr lange in sehr tiefe Krisen immer wieder geführt hat, sagte ich, aber wenn ich also Bourgeois bin, aber mein Vater war doch ein Mitglied der Widerstandsgruppe in der Slowakei. Sie haben doch auch die Dokumente darüber. Ich dachte, da muss er doch erkennen, ich bin kein Feind. Und er sagte wörtlich, hätten die Nazi ihn nicht hingerichtet, hätten wir das jetzt machen müssen, als Klassenfeind. Und da stehen sie da, ich junges Ding, noch das Trauma nicht verarbeitet. In gewisser Weise habe ich es bis heute nicht überwunden, den Tod meines Vaters. Und dann das. Das war irgendwie so ein letzter Nagel in meinen Sarg. Dann sollte ich mich da nicht mal entschuldigen, sondern irgendwie war das so eine Strafe. Ich wurde dann mit einer anderen Gruppe nach Kladno geschickt, das sind ungefähr 30 Kilometer Ost-West von Prag, ein sehr bekannter Ort, da waren die Hochöfen, also Stahlverarbeitung. Und dort musste ich als Strafe in der sogenannten Galvanisation arbeiten, ohne Schutzmaske, ohne Schutzkleidung, das war im Sommer mit Sandalen. Und ich habe da, weil der andere auch als Strafe eingesetzt waren, die Idioten Kommunisten haben gar nicht daran gedacht, dass wir uns da austauschen. Und ich habe da plötzlich eine Art Welt entdeckt.
Das heißt, das war so eine Art Straflager?
Ja.
Und in diesem Straflager haben Sie Menschen kennengelernt, die sich selbst vielleicht schon auch in einer Art oppositionellen Bewegung formiert haben?
Sie waren zumindest gegen das Regime. Ich weiß nicht, ob sie unbedingt gegen Sozialismus waren, was später der Dubček hat einführen wollen, das weiß ich nicht. Jedenfalls waren sie gegen diesen Stalinismus. Sie müssen sich vorstellen, anders als in der DDR. Es war wirklich Stalinismus. Das Regime, was man damals nach dem Putsch in der Tschechoslowakei eingeführt hat, war das Brutalste, was man sich vorstellen kann. Wenn unser Präsident Batjuschka Stalin geheißen hätte, hätte es mich nicht gewundert. Weil genau die Praktiken, wie eben Slansky und vieles andere, das haben sie alles von den Sowjets quasi gelernt. Und das war etwas, womit diese Studenten, die konnten auch nicht. Sie gingen kaputt, nicht mal körperlich, sondern psychisch.
Also diese Zeit bei der Strafarbeit hat sie dann auch noch mal ein Stückchen weiter politisiert oder sie auf die nächste Stufe gehoben, was die Politisierung angeht.
Ja, da haben sie recht, da haben die lieben Genossen etwas gesät, was sie ursprünglich gar nicht ernten wollten.
Sie sind dann aber trotzdem irgendwann wieder an die Uni gekommen.
Ja, das war mit vielen Tricks und Stricks, nur dadurch, dass ich eben da ein paar Studenten kennengelernt habe und nicht alle waren an der schwarzen Tafel eingeschrieben.
Was heißt das?
Das heißt, wir nannten Menschen, die schon so einen Ruf hatten, das sind sowieso Verräter, also Sozialismusverräter.
Okay.
Nur die standen dann an der schwarzen Tafel. Und dann gibt es welche, die waren gar nicht namentlich bekannt, man vermutete auch nicht. Und die hatten auch ihre, sage ich jetzt, Drähte. Und da haben sie gesagt, pass mal, wir helfen dir. Ne, du gehörst sowieso nicht zu den Technikern, ist ja klar. Und das war für mich etwas, was wie eine Erlösung. Als ich damals hinkam, also in die alte Karls-Universität, und ich versuchte sehr vorsichtig damit umzugehen, weil es mir klar war, wenn ich den Mund halt zu weit aufmache, wird es Probleme geben.
Was dann auch eintraf?
Was dann eintraf, ja. Ich würde sagen heute, es war mit Hilfe meines Stiefvaters, von dem ich nicht wusste, dass er mein IM war.
Ganz kurz, IM heißt inoffizieller Mitarbeiter.
Ja, wie die Stasi. Die haben sich übrigens bestens verstanden, die tschechoslowakische Stasi und die DDR und die sowjetische. Das habe ich viel später erst verstanden, als ich hier in West-Berlin war. Damals, wie gesagt, ich war naiv. Ich war wirklich zu naiv. Ich habe das nicht gewusst, nicht geahnt. Ich habe mir gedacht, gut, jetzt bin ich irgendwie gerettet. War ich nicht gerettet, weil mein Stiefvater das zugetragen bekommen hat und kam dann nach Prag und sagte, du gehst entweder freiwillig zurück, also in die Technische Hochschule, ich werde mich einsetzen dafür, dass du zurückgenommen wirst, oder du kommst zurück in die Fabrik. Ich war noch nicht 18. Ich hätte gehorchen müssen. Ganz abgesehen davon, dass ich immer noch nicht kapierte, dass ich in diesem Sozialismus auch als über 18-Jährige hätte nichts machen können. Das habe ich später schon kapiert, aber da war schon zu spät. Ja, das wollte ich auch nicht, konnte ich nicht. Und damals habe ich eben, das war Zufall, weil ich da ein kurzes Praktikum von der TU auch gemacht habe, es war ganz kurz, es waren 3 Wochen oder so, meinen ersten Ehemann kennengelernt. Und ich, Idiot, anders kann ich mich nicht nennen, dachte, wenn du ihn jetzt heiratest, ich mochte ihn, so ist es nicht, bist du gerettet.
Gerettet aus dem Einfluss ihres Stiefvaters. Meinten Sie das so oder dachten Sie das so?
Auch. Ich meinte eher vor einer Art Hölle, von der ich begann zu ahnen, dass es sie gibt. Ich wusste nicht, dass ich in eine viel schlimmere komme. Ich habe gedacht, jetzt habe ich sozusagen einen Ehemann, der auch nicht unbedeutend war, aber das war nicht der Grund, warum wir dann geheiratet haben. Ich sage nur, der hätte die Macht gehabt, etwas zu verhindern. Das war mir dann später auch viel mehr klar. Ich wusste nicht, dass sie sich kannten, mein Stiefvater und mein Ehemann. Und dass das so eine Art Komplott ist, vielleicht zu viel. Aber ich lief in die Falle.
War das so, dass Sie dann überwacht wurden von Ihrem Ehemann und der sich dann ausgetauscht hat mit Ihrem Stiefvater?
Und wie? Und ich wusste das nicht, dass ich überwacht wurde. Dadurch brachte ich andere, die ich eben von früher kannte, in Gefahr, ohne es zu wissen, bis jemand mich gefragt hat, als er erfahren hat, dass ich verheiratet bin mit diesem Mann: Weißt du denn nicht, wer das ist? Es ist wie der Parteisekretär, der fragte mich: Weißt du denn nicht, wer du bist? Das wiederholte sich irgendwie in meinem Leben und das war das zweite Mal, wo ich fragte: Was meinst du denn? Also ich würde sagen, informiere dich.
Also Sie sind dann diese Ehe eingegangen, ohne so genau vorher zu wissen, was es damit auf sich hat. Wie ging es denn dann in Ihrem Leben neben der Ehe weiter?
Ich habe versucht, soweit es ging, Kontakte zu halten zu den späteren Dissidenten, wenngleich es nicht so intensiv wurde, wie ich es gerne hatte, einfach aus dem Grund, weil es mir klar war, dass wir alle absolut überwacht werden, egal wo wir sind. Sei es, was weiß ich, die Toilette, man konnte nie sicher sein. Das heißt, wenn wir uns treffen wollten, musste man von Mund zu Mund weitergeben. Und dann schon an der Tür laut schreien: Wir gratulieren, damit die Nachbarn nicht auf die Idee kämen, ne, da ist irgendwas, ne, so ein, du hast das und das gewonnen, oder irgendwie haben wir versucht, das zu kaschieren.
Also halt. Es ist kein politisches Treffen, sondern es ist eine Geburtstagsfeier.
Nein, das wäre ja Todesurteil. Ja. Und das sollte man keinem antun, sich selber auch nicht. Dadurch wurde es natürlich sehr reduziert. Ich habe dann auch nicht, womit ich damals in dem Semester angefangen habe, ich habe auch nicht weiter fortsetzen können, Beiträge zu literarische Blätter, hieß es frei übersetzt. Das waren Reiseblätter, würde ich sagen. Nichts Politisches, dachte ich. Ich habe zum Beispiel meine Ausflüge von Prag noch nach Riesengebirge geschrieben, mit voller Begeisterung. Ich liebte die Landschaft, muss ich sagen, bis heute. Riesengebirge ist für mich was Besonderes. Und habe dann natürlich, ohne zu wissen, ohne zu ahnen, auch das Thema, das eigentlich verbotene Thema Sudetenland und Vertreibung erwähnt. Und schon war ich im Verdacht. Das waren Dinge, von denen ich gar nicht ahnte. Und es so peu à peu kam ich dahinter, dass ich absolut neutral sein muss, dass quasi an jeder Ecke eine Gefahr lauerte. Und dann habe ich gesagt, okay, Schluss, ich schreibe nichts mehr, es hat keinen Sinn, ich kann es nicht.
Und mit der Erkenntnis, dass Sie mit dem Hintergrund, den Sie hatten, und auch oder des Wissens, ständig überwacht zu werden, haben Sie sich distanziert von diesem Blatt?
Ich habe mich distanziert eigentlich von allem, weil ich wusste, ich stelle eine Gefahr dar, ohne zu wollen. Und ich wollte natürlich niemanden ins Gefängnis bringen oder ins Arbeitslager. Wissen Sie, das ging so weit, dass ich das Haus verlassen habe, um einkaufen zu gehen. Und mein Mann sagte dann vorher noch: Ja gut, dann sage ich meinem Chauffeur, der fährt dich dahin, wozu sollst du schleppen und so weiter. Natürlich wollte ich das lieber schleppen, aus ganz anderen Gründen. Aber ich wusste auch nicht, dass der Chauffeur quasi auf mich eingesetzt ist. Und er hat genau taxiert im Geschäft, mit wem ich gesprochen habe. Und ich habe ja ein paar Mal erlebt, dass er praktisch hinter meinem Rücken stand und quasi mithörte, wem ich was sagte. Also ein Gefängnis ist eigentlich kein Unterschied, würde ich sagen, was ich da damals erlebt habe. Und das hat mich in eine Depression getrieben, die ich kaum beschreiben kann, weil ich dann erkannt habe, wie tief ich in eine Falle fiel. aus der es kein Entkommen gab in der damaligen Zeit. Wie denn? Ich hätte nicht mal Wohnort verlassen, ich konnte nicht mal die Wohnung verlassen, ohne dass es nicht bemerkt wurde oder dergleichen. Denn ich wusste nicht, wer neben uns wohnt oder über uns, wer auf der anderen Straßenseite wohnt. Sie konnten keinem Menschen trauen. Das war das größte Gift, das wir schlucken mussten täglich.
Frau Bukowiecki, wir haben uns ja schon mal getroffen und Sie haben auch ein bisschen Persönliches aus dieser Ehe erzählt und angedeutet, dass auch auf einer zwischenmenschlichen Ebene die Verbindung mit ihrem damaligen Mann viel Leiden für sie bedeutete, viel Leiden für sie brachte. Weshalb sie dann schon versucht haben, den Schritt der Scheidung zu unternehmen. Ist das richtig?
Ja, habe ich ihnen erzählt, dass ich endlich mal die Möglichkeit hatte, weil mein Mann da den einzigen Sohn seines Parteifreundes eben, sage ich jetzt, in seinem Suff dort gefahren hat, und das hat diese Partei oder der Genosse, das hat er nicht verziehen. Dadurch hat diese Nomenklatur einen Abstand genommen zu meinem Mann. Er wurde dann versetzt, wurde direkt in eine Fabrik am Rande. Das war der Grund, warum ich mich dann nicht nur trauen konnte, sondern eine Hoffnung hatte. Ich hatte es fast schwarz auf weiß. Er trinkt wirklich. Denn das war der Hauptgrund. Und vorher hätte mir das keiner geglaubt, die Richter hätte sich das auch nicht erlaubt, auch wenn sie es geglaubt hätten, hätten sie es nicht glauben dürfen. Oder sie waren auch Parteigenossen und war das unerhört, dass ich meinen Mann bezichtige, ein Alkoholiker zu sein. Und diesmal war das schwarz auf weiß, denn es gab ja auch ein Gerichtsurteil. Und ich ging eben zu einem Rechtsanwalt und fragte, ich denke, ich würde mich gerne scheiden lassen, und wo er mich anschaute und sagte, junge Frau, ich habe Familie. Und ich dumme Gans, muss ich sagen, ich war also unglaublich naiv, sehr lange. Habe gesagt, wieso, ich habe doch nicht gesagt, Sie sollen sich scheiden lassen. Ich habe gedacht, er hat mich nicht verstanden, und ich habe gesagt, ich will mich scheiden lassen. Da hat er gesagt, kommen Sie mit. Wir gingen in den Garten. Und da hat er gesagt, geht nicht, das würde meine Existenz vernichten. Also ich habe wieder einen Schritt weiter verstanden.
Weil Ihr Mann in der Hierarchie so weit oben war,
ja,
dass man
ein Wort hätte genügt,
nicht viel tun konnte.
Ja, am Ende habe ich mich durchgesetzt, wurde geschieden, aber das hat nicht geholfen. Er hatte nach wie vor Macht.
Er hat auch insofern Macht über sie, als dass sie zwei gemeinsame Kinder hatten.
Das ohnehin, die wurden zwar mir zugesprochen, ja, glücklicherweise. Aber das hat er nicht überwunden, das hat er nicht irgendwie hinnehmen können. Und deshalb hat er mir dann das Leben zur Hölle gemacht. Das fing an, dass wir in dem Haus, wo wir lebten, er zog natürlich nicht aus und ich konnte nicht ausziehen. Wohin? Nach wie vor, er hätte einiges, nur einen Satz oder ein paar Worte sagen können, ich hätte keine Wohnung bekommen, abgesehen davon, dass es kaum Wohnungen gab. Ich hätte nicht mal arbeiten gehen können, denn er hätte da angerufen und hatte gesagt, ich bin der und der. Sie können sich das kaum vorstellen, es war Sowjetismus pur. Und hier war das halt so, dass er dann natürlich betrunken dann die Tür eingetreten hatte, wo ich mit meinen Kindern war, und die Pistole an die Schläfe, und ich, wenn du mich verlässt, also wenn du buchstäblich von mir gehst, ich bring dich um. Ich wusste, dass er den Kindern nichts antut, ich wusste, dass er sie liebt. Ja, aber das andere war ja schlimm genug. Ich habe das ja dann, glaube ich, schon erzählt, wenn ich die Kinder nicht hätte, wäre das sehr schnell zu Ende gewesen. Auch mit mir, aber das war mir egal. Aber hier konnte ich mir nicht vorstellen, halt getrennt von meinen Kindern zu sein, und sei es durch Tod, dass die Kinder ohne Mutter bleiben. Das war unerträglich. Und das war das, was ich meinem, oder ich würde sagen, meinem Stiefvater dann alle Sünden verziehen hatte, weil er mir geholfen hat. Er kam eines Nachts, als mein Mann irgendwo war, und hat die Kinder und mich auf ein LKW geladen mit ein paar Sachen und ist mit mir zurück nach Hohenelbe in das Haus gefahren. Gerettet war ich nicht. Das war eine weitere Hölle, aber es war keine lebensbedrohliche Geschichte. ich habe dann mit seiner Hilfe Arbeit gefunden, habe ich, glaube ich, erzählt, in dem Reisebüro, weil ich Deutsch sprach. Und da kamen zunehmend deutschsprachige, also deutsche Touristen. Das heißt, das waren ehemalige Sudetendeutsche, die eben vertrieben wurden. Die kamen zurück, haben als Touristen haben Visum bekommen und wollten sehen, was aus ihrem Haus, aus ihrer, ja, was auch immer ist. Und dadurch geriet ich wieder in den Ruf, sie hat Verbindung mit westdeutschen Agenten. Und das hat mein Mann ausgenutzt und hat mich ständig vor Gericht geschleppt. Und ich wurde beschuldigt, anders als im römischen Recht. Man muss ihnen die Schuld beweisen. Ich musste beweisen,
dass sie unschuldig sind.
Dass ich unschuldig bin. Und das konnte ich nicht wieder. Ich habe natürlich gesagt, wieso denn das? Ich kenne keinen einzigen Agenten. Glaubte keiner. Meines Mannes Wort hatte natürlich in der damaligen Zeit ein anderes Gewicht. Und wer mein Stiefvater war, wusste man allgemein auch. Ich war verloren auf diesem Gebiet. Das war mir klar. Und das war ein Moment, wo ich aufgeben wollte, wo ich dachte, okay, das geht nicht.
Das klingt nach einer emotionalen Hölle, die Sie dadurch lebt.
War ja auch, gebe ich offen zu. Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Wissen Sie, dazu kam noch, damals wurde auch der Havel verurteilt, also verbannt aus Prag, kam in Trautenau in einen Keller, Heizungskeller unter und dort sollte er Heizungen reparieren. Man muss sich das ja vorstellen, Václav Havel.
Der spätere Präsident Tschechiens.
Nicht, weil er Präsident wurde, aber er hatte keine Ahnung davon, aber pro forma. Und ich habe das nicht mal gewusst, das war Zufall und das ist nicht weit. Trautenau und Hohenelbe ist nicht so sehr weit voneinander. Ich war einmal in Trautenau, musste da irgendwas erledigen und ich habe irgendwie es mitbekommen, irgendwo in einer Kneipe hatte. Und ich habe gedacht, was, wie? Und ging dann in den Keller. Und ich fand ihn.
Václav Havel.
Ja, wir kannten uns.
Woher kannten Sie Václav Havel? Sie haben den schon während des Studiums in Prag kennengelernt.
Damals aus der Dissidentengruppe.
Der gehörte zu der Dissidentengruppe, mit der Sie auch in Kontakt standen. Und für
er war natürlich, sage ich jetzt, in einem noch geheimeren Gremium als wir. Aber wir hatten natürlich Kontakt.
Aber er war damals auch schon bekannt als Schriftsteller.
Absolut. Ich habe ihm dann auch gesagt, er fragte mich, was machst du hier? Und ich habe gesagt, was machst du hier? Und dann habe ich von der Verbannung erstmal erfahren und er hat von meiner Flucht, was auch immer, erfahren und sagte dann, oh Gott, dann wage ich nicht, dich anzusprechen. Und ich fragte, warum kann ich was tun? Das war für mich selbstverständlich, wenn man helfen kann. Das war damals absolut normal. Und sagte, könntest du jemanden benachrichtigen? Nur ein paar Sätze, die überhaupt nichts bedeuten und so weiter. Ich habe gesagt, ja Gott, klare Sprache, sag, worum es geht. Er wollte, dass ich jemanden in Prag benachrichtige, dass er sein Manuskript fertig hat und dass es quasi weitergegeben werden kann. Also ins Ausland, weil in der Tschechoslowakei war es damals unmöglich. Und ich habe ihm damals angeboten, das wegzubringen, also vom Trautenau.
Zu schmuggeln, kann man sagen.
Ja, nach Prag. Und das war im tiefsten Winter.
Wann war das, in welchem Jahr?
Warten Sie mal, das muss so 65 vielleicht, müsste nachdenken. Könnte sein, 65 gewesen sein. Und ich habe mich damals dann ausgeredet. Zu Hause habe ich eben gesagt, mein Stiefvater und meine Mutter, ich hätte da eine Freundin und die braucht ja Hilfe und ob sie sich also um die Kinder kümmern, ich möchte da zu ihr, wir kennen uns von früher und so, ja, war wohl kein Problem und ich musste zu einem Forsthaus und das dem Förster übergeben und das war damals solcher Schneesturm, dass ich praktisch kaum vorankam, fast 2 Meter hohe Verwehungen. Ja, ich mit meiner kleinen Größe, da durch den Schnee zu gehen, war fast unmöglich. Ich hatte Glück, der Förster hatte ja schon Nachricht bekommen und kam ja dann entgegen, das war schon dunkel und sagte dann, bleib erst mal hier und offiziell, wenn irgendwas ist, hast du dich verirrt, ich habe dich gefunden. Ja. Und das war dann so eine Art Rettung, wo ich mir dachte, ganz so ausgeliefert oder verloren oder wie soll ich sagen, außerhalb bin ich nicht. Es war auch naiv, aber gut, hat geholfen für eine Zeit.
Sie sind nach Prag gekommen und haben dann dort auch die Vorgänge der Reformbewegung, die den Prager Frühling einleitete, oder?
Ja, ich war da immer wieder am Wochenende, wenn ich nicht arbeitete, bin ich dahin. Ich habe auch meine Kinder mitgenommen und habe sie da bei Freunden gelassen. Wir haben da so eine Art kleinen Kindergarten, weil die anderen hatten auch Kinder. Und wir haben dann darüber gesprochen, was könnte man, was sollte man machen. Und ich war dann ein bisschen eingeweiht in das ganze Vorgehen. Und mir schien es sehr logisch. Und Dubček haben wir alle sehr bewundert. Also das muss ich sagen. Und ihn unterstützt und haben gedacht, er schafft das.
Alexander Dubček war so eine treibende Kraft. Ja, im Prager Frühling.
Wir haben gedacht, mit ihm schaffen wir das. Mhm. Zudem er dann auch mit Sowjets redete und dann haben sie sich da an der Grenze getroffen. Und wir wussten natürlich nicht, was sich da abgespielt hat, dass er da gedemütigt wurde, fast zertreten wie ein Stück Dreck. Das wussten wir nicht, das hat er später erst gesagt. Wir haben gedacht, na ja gut, jetzt hat er da irgendeinen Kompromiss ausgehandelt und vielleicht können wir so ein bisschen beschnitten, aber immerhin, ne, das bisschen Sozialismus mit menschlichem Antlitz doch verwirklichen.
Nochmal kurz als Kontext, Prager Frühling war eben unter Dubček, der versucht hat, einige Reformbewegungen anzustoßen und unter anderem Pressezensur gelockert hatte und so weiter.
Ja.
Und das hat wiederum der Sowjetunion und den anderen Ländern des Warschauer Pakts überhaupt nicht gefallen und Dubček musste dann in die Sowjetunion und die Reformen wieder zurücknehmen.
Ja, wir haben dann vermutet, als er starb, dass es kein normaler Tod war. Ich weiß nicht, ob es
ein Autounfall gewesen, glaube ich. Ne?
Ja. Denn vorstellen konnten wir uns das nicht, aber beschuldigen können wir nicht. Wir haben nichts in der Hand, wir haben das halt nur, da kannten wir schon die Kraken, was alles möglich ist. Und deshalb haben wir das vermutet. Aber es war so eine Hoffnung im Land, so eine Stimmung. Wir haben fast nur getanzt und gesungen und egal wo wir waren glücklich. Jetzt haben wir gedacht, jetzt kommt die ersehnte Periode, wo man das, also wo man zum Beispiel Lieder komponieren kann, die man darf. Man muss gar nicht fragen, ob man darf Theaterstücke aufführen darf, wo man frei wird, dadurch Kräfte gewinnt. Und die kann man dann einsetzen eben im Dienste des Sozialismus für die Menschen, aber echte Dienste. Das war wirklich unsere Überzeugung, unsere Hoffnung, was uns getragen hat bis zuletzt. Deshalb der Schock.
Die Bewegung wurde dann im August 1968
gewaltsam 21. kam die.
Niedergeschlagen.
Ja.
Mit der Unterstützung der Sowjetarmee, die dann auf dem
Nicht Band nur, das war die Sowjetunion, die uns überfallen hat, muss ich sagen. Irgendwie im Hintergrund war ein bisschen, aber sehr versteckt, auch die DDR, aber sehr versteckt, weil sie wussten, das geht eigentlich nicht. Schon wieder die Deutschen. Ich glaube, damals war die Stimmung so, wenn das die Deutschen wären, hätten wir es sogar verstanden, wären wir nicht so entsetzt und schockiert wie mit den Sowjets. Weil wir das überhaupt nicht verstanden haben.
Hat sich so ein bisschen wie ein Verrat angefühlt.
Absolut. Das war auch an den Gesichtern der jungen Panzerführer abzulesen, wo sie wie Kindergesichter schauten sie sich um. Ich vermute, sie wussten gar nicht, wo sie sind. Wir haben sie russisch angesprochen. Mein Russisch war damals so wie heute mein Deutsch. Also verstanden haben wir uns. Wir haben auch gesagt, Jungs, was wollt ihr hier? Geht zurück. Wir sind doch sozialistische Brüder. Was wollt ihr hier? Wieso? Wir sind nicht im Sozialismus. Schau mal da an. Da war natürlich ein großes, altes Prager Hotel aus den 20er Jahren. Bevorzugt von westdeutschen Touristen, wer auch immer. Und da standen westdeutsche Mercedes davor. Ja, die Russen konnten überhaupt nicht, also die Sowjets, die konnten überhaupt nicht begreifen, dass das die Deutschen sind. Sie haben gedacht, das sind die Deutschen, die kamen jetzt und haben uns wieder okkupiert. Und deshalb sind wir, die sowjetische Armee, hier, um euch zu befreien. Ich meine, irrsinniger geht's nicht. Und sie haben das nicht glauben können. Sie waren entsetzt, weil sie beschimpft und mit allem Möglichen beworfen wurden und haben nicht verstanden, dass wir sie nicht mit offenen Armen empfangen, als Befreier. Und wir haben nicht verstanden, wieso sie kommen. Wir haben ihnen doch nichts getan. Wir waren naiv.
Das heißt aber, sie waren unmittelbar zugegen und beobachteten dann auch die Geschehnisse auf dem Wensitzplatz.
Ja.
Wie endeten die?
Sie verschwanden dann. Gut, es gab ja auch Schießerei, es gab ja auch ein paar Tote. Also auf der tschechischen Seite, auf der russischen nicht, denn wir hatten ja keine Waffen. Sie haben dann vermutlich einen Befehl bekommen, weil die ganze Bevölkerung, also ich würde sagen, mehr als halb Prag, war da zusammengekommen. Und auch im Umland haben sich schon Menschen zusammengetan. Also die haben offenbar kapiert, hoppla, hier läuft einiges schief, wir müssen aufpassen. Und deshalb wurden sie vermutlich irgendwo in eine Ecke zurückgepfiffen, wo sie nicht so gegenwärtig waren. Dann fingen die Raubzüge an, insofern, dass dann die Tschechoslowakei verdonnert wurde, Lieferungen in die Sowjetunion abzufertigen. Zum Beispiel Schweinefleisch, Bier und was weiß ich. Und mit Verlaub, das, was die Tschechen nicht nehmen dürfen, war Bier und Schweinefleisch. Sie hätten ihnen alles verziehen.
Aber das nicht.
Das nicht. Und da haben sogar die Sowjets kapiert, das geht nicht. Und dann haben sie das gestoppt und quasi dem Volk, dem Tschechoslowakischen, das Mund gestopft mit dem Schweinebraten und also dem Volk, dem Unbeteiligten. Die Beteiligten wussten, was sie erwartet. Und wir wurden gewarnt. Und das ging halt von Professores zu Doktores und Tutores und so weiter, wo es klar war, die Säuberung von den sogenannten Feinden des Sozialismus. Und das war wie üblich, wie unter Nazis, die gebildete Schicht. Und ich bekam zugesteckt eine Warnung, geh weg ins Ausland.
Da gab es dann Listen von Menschen, die bestraft werden sollten für die Teilnahme am Prager Frühling.
Ja, nicht nur das. Sie dürfen nicht vergessen, wir waren wie heute die Chinesen, durchsichtig. Nicht mit der Technologie wie heute, aber halt durch die geheime Polizei. Und dadurch wurde das so schwer für uns, dem zu entkommen, was sie uns eigentlich vorbereitet hatten. Ich will damit sagen, in meinem Falle wusste ich, das ist eine ernste Warnung. Wenn ich nicht verschwinde, hat mir mein Ex-Mann ja immer wieder angedroht. Und die Macht hätte er ja gehabt, nach dem Prager Frühling mehr als vorher, weil vorher war es schon fast liberal. Und über Nacht wurde das noch schlimmer als vorher. Und mir war klar, das ist der Moment, auf den er wartet. Und das war die Nacht, in der ich den alten Freund hier in Berlin verständigt hatte. Und er kam mit seinem Auto, hat mich gepackt und ja.
Er kam aus Berlin nach Prag und hat sie dort abgeholt.
Ja.
Und ist mit ihnen dann zurück hierher nach Berlin.
Ich kam hierher und musste mich, um also legalen Weg zu gehen, anmelden erstmal. Und das war okay. Ich wusste nicht, dass ich eine Frist bekam. Ich weiß nicht, 3 Monate oder so. Dann hätte ich um Asyl nachsuchen müssen. Das wollte ich nicht. Das hätte geheißen, ich kann nicht mehr zurück. Ich blieb halt angemeldet. Und wie alle musste auch ich das ganze Prozedere durchlaufen. Das heißt, Tempelhof da auf dem Flughafen, da saßen damals die Amerikaner. Und ich musste dahin Und ich wurde befragt. Die wollten natürlich auch spionieren, klar. Kann man keinem verübeln. Bei mir war nicht viel zu wollen. Ich war nirgendwo beschäftigt in einem Schlüsselwerk oder ich wusste gar nichts, was sie interessiert hätte. Insofern war das nach kurzer Zeit erledigt. Dadurch aber fiel ich in das gesponnene Netz hier, von dem ich keine Ahnung hatte, dass es existiert. Sie war bei den Amerikanern. Prompt war ich amerikanische Agentin. Das hat man an die tschechische Militärmission gemeldet. Das ging nach Prag und so weiter. Und zurück kam in Abwesenheit zu 10 Jahren Straflager verurteilt. Und damit war es für mich erledigt.
Damit war für Sie auch der Rückweg nach Tschechien?
Das war alles. Dass ich jemals meine Kinder sehe und so, das war sowieso das Schlimmste in meinem Leben. Darüber will ich gar nicht sprechen, weil damals, glaube ich, bin ich abgestorben. Da ist irgendwas in mir halt ein für alle Mal ausgelöscht. Aber das ist ja ein anderes Gebiet. Hier will ich sagen, dass ich dadurch, dass ich eben in dem Netz landete, hätte sowieso gelandet, aber das kam noch erschwerend dazu als amerikanische Agentin. Und ich ahnte nicht, dass egal wo ich bin, ich auch hier quasi im Fokus, in diesem Falle der DDR, IM oder was auch immer war. Ich landete nach längerer Zeit, zuerst war ich bei einem Verlag und ging dann aus Heimweh, Alma Mater, nach Dahlem, also in die Freie Universität. Da war ein Forschungsprojekt und der Leiter wollte mich unbedingt haben. Ich hatte genau die Kenntnisse, die er brauchte, also sprachlich und so weiter und auch andere. Und ich hatte das Gefühl, ach Gott, ich bin irgendwie ein bisschen zu Hause. Die sprachen alle, Tschechisch, Bulgarisch, Russisch und so, also slawische Welt. Ja, ich wusste nicht, wie dicht verspickt das durch die Spione war. Ein alter Freund, der aus Pilsen im letzten Moment damals nach Paris entfloh, kam nach Berlin und hat sich dann bei mir gemeldet. Ich stand da wie, oh Gott, das gibt's doch nicht. Also nach dem Motto, dich gibt es noch. Und ich sagte, ja, komm, wir müssen uns setzen und das mal erzählen und so. Und dann hat er gesagt, weißt du, wo du gelandet bist? Und ich habe gesagt, ja, im Slawischen Institut. Er sagte, nein, das ist das Netz der Spione. Wir stehen alle unter einem Vergrößerungsglas. Und eins sage ich dir, pass auf, mit wem du sprichst und was du sagst. Wissen Sie, was das für ein Gefühl war? Das kannte ich viel zu gut von zu Hause. Also die Illusion, die ich hatte, der Glaube, hat sich als Illusion erwiesen. Und das dauerte, bis ich aus diesem tiefen Loch herausgefunden habe, bis ich eine kleine Gruppe gefunden hatte, die auch an der Uni waren, in verschiedenen Institutionen, Einrichtungen, Fakultäten und so weiter, wo wir uns dann getroffen hatten und wo ich, ja, geht's wahrscheinlich allen Immigranten, so das Gefühl hatte, so ein Stückchen Heimat. Es ist eigentlich auch eine Illusion gewesen. Heimat, ich habe zwei, wenn man so will. Halt nicht so, dass ich sagen kann, das ist meine Heimat. Gut, das war Land, in dem ich quasi aufgewachsen war und so weiter. Als Heimat kann ich es nicht. Und Deutschland war fremdes Land, wenn man so will. Ich fand sehr viele Menschen, die mir geholfen haben. Ich fand sehr viele wunderbare Freunde. Das hat damit nichts zu tun. Aber in Deutschland fühlten wir uns nicht beheimatet. Ich weiß jetzt nicht, welcher Schriftsteller war das, der gesagt hat, wenn du in ein fremdes Land bist, wirst du dort nicht deine Heimat finden. Und wenn du zurück in deine Heimat gehst, ist es nicht mehr deine Heimat.
Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ganz viele Menschen mit Ihnen teilen.
Das war jetzt mein Abschluss.
Sie haben uns mitgenommen auf eine wirklich unglaubliche Reise durch Ihre Vergangenheit, die geprägt gewesen ist von einer ständigen Überwachung, von dem Stolpern von einer Falle in die andere, von dem Versuch, sich daraus zu befreien, sich selbst zu verwirklichen, etwas zu verbessern, etwas anders zu machen. Und diese Reise, die endete dann in einer unfreiwilligen Flucht und auch in einer ganz neuen Gegenwart, in der Sie dann auch wiederum festgestellt haben, dass das, was Ihnen fehlt, dort nicht zu finden ist. Worauf ich hinaus will, ist die Freiheit. Sie haben diesen Begriff vorhin schon selbst benutzt und das ist ja eigentlich ein sehr, sehr großer Begriff, aber vielleicht könnten Sie in wenigen Worten sagen, was vor dem Hintergrund dieser unglaublichen Geschichte Freiheit für Sie heute bedeutet.
Frech, wie ich immer war, würde ich sagen, etwas, was für meine Begriffe heute im Begriff ist, sich aufzugeben. Unsere Freiheit hier wird immer mehr eingeschränkt. Die Freiheit ist für mich, wenn ich wirklich frei denken kann, eventuell auch zu Sprache bringen kann. Damit schließe ich natürlich aus, dass die Freiheit des anderen nicht eingeschränkt werden darf oder dass ich die anderen nicht verletze. Aber vor allem auch das Gefühl, in einem Land zu leben, wo ich für meine Denkungsart, Handlungsart nicht bestraft werde.
Ich hätte daran anschließend, ich habe mir lustigerweise eine sehr ähnliche Frage gerade gedacht, und zwar, weil Sie erzählten, nachdem Sie 68 nach West-Berlin kamen, dass Sie enttäuscht festgestellt haben, dass Sie immer noch nicht frei sind und sich immer noch nicht frei fühlen, weil auch diese Beobachtung, die schon Ihr ganzes Leben angehalten hatte, weiterging. Gab es denn dann einen Punkt in Ihrem Leben, an dem Sie sich frei gefühlt haben?
Ja, schwer zu erklären, aber ich sage es dennoch, als ich nach Amerika kam. Ich weiß, was Sie denken, ich weiß, was Sie sagen würden. Ich bin nicht blind, ich bin nicht dumm. Ich weiß genau, was dahinter ist, hinter diesem Begriff. Ich habe zum ersten Mal begriffen, was Freiheit ist. Ich werde es wirklich nie vergessen. Das hat mich verändert für den Rest meines Lebens. Ich stieg aus in Los Angeles und es waren keine Grenzen erkennbar. Es waren ungeahnte Dimensionen für mich erkennbar. Ich hätte es Ihnen nicht sagen können in dem ersten Moment. Wieso, weshalb? Das war das Gefühl. Theoretisch wusste ich schon, dass es so nicht stimmt. Aber wir sprechen vom Gefühl.
Vielen Dank, Frau Bukowiecki, dass Sie Ihre Geschichte mit uns geteilt haben.
Gerne.
Danke. Auch von meiner Seite vielen Dank. Ich glaube, Sie haben so viel erlebt, wie andere Leute in 10 verschiedenen Leben erleben würden. Und es ist unglaublich schwer, das alles in 1 oder 2 Stunden unterzubringen.
Kann man
nicht. Ich hoffe, wir haben aber trotzdem einige interessante Aspekte Ihres Lebens und Momente Ihres Lebens abgedeckt.
Dies ist ein Podcast der Zeitzeugenbörse. Wenn ihr mehr über unseren Verein erfahren wollt, dann besucht uns im Internet auf www.zeitzeugenbörse.de oder folgt uns auf Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr uns bei Anfragen oder Anregungen kontaktiert.